HR Info. Wissenswert.
Ob Äpfel, Karotten, Milch oder Fleisch, die deutschen Konsumenten kaufen gerne und mit gutem Gefühl Bio-Lebensmittel. Im Weinbau haben Biomethoden zu Qualitätssteigerungen geführt, die wiederum die konventionellen Winzer zum Umdenken bringen. Das will auch die hessische Umweltministerin Priska Hinz mit ihrem Öko-Aktionsplan Umdenken fördern.
Es gibt ja viele Menschen, die darauf achten, dass sie aus der Region ihre Lebensmittel beziehen. Aber wenn man regional und öko zusammenbringt, dann wird es ein unschlagbares Team.
Wir erinnern heute außerdem an die Anfänge. Mit der Demeter-Bewegung begann vor 90 Jahren der biologisch-dynamische Landbau. Über den Umbau beim Anbau. HR Info Wissenswert mit Heike Liesmann. Lange galten Bio-Winzer als Exoten, deren Produkte eher an Essig erinnerten als an Wein. Doch die heutige Winzergeneration hat dieses Klischee widerlegt. Längst produzieren die deutschen Bio-Winzer Top-Weine. Und das hat Auswirkungen auf den konventionellen Weinbau. Dominik Bartuschek über den Wandel im Weinbau.
Weinberge, soweit das Auge reicht. Mittendrin, auf einem schmalen Stück Streuobstwiese, gräbt sich Sven Leiner mit einem Spaten durch die Grasnarbe. Immer tiefer dringt der 34-jährige Winzer aus der Pfalz in die Erde vor, bis er nach ungefähr 40 Zentimetern auf etwas Hartes stößt. Vorsichtig gräbt er weiter und holt nach und nach fast 20 Kuhhörner aus der Erde. Alle sind sie gefüllt mit einer braunen, bröseligen Masse.
Und jetzt brechen wir das mal auf. Sehr trocken, aber wenn man jetzt riecht, also es hat überhaupt nichts mehr mit Mist zu tun, wer sich traut. Gern einfach mal in die Hand nehmen und riechen.
Dann zeigt er eines der Hörner noch etwas genauer.
Also das Horn ist nicht bis zur Spitze gefüllt. Also das hat ja so ein Hornzapfen drin, der gezogen wird. Und in diesen Hohlraum kommt später dann dieser Kuhfladen rein.
Was nach ziemlich viel Hokuspokus klingt, ist für Sven Leiner ganz normal. Als Demeter-Winzer hat er sich verpflichtet, biodynamisch zu wirtschaften. Das ist eine besonders strenge Form der biologischen Landwirtschaft. Und zu ihr gehört eben auch, Kuhmist in Kuhhörner zu füllen, diese für ein halbes Jahr zu vergraben und daraus dann Pflanzenstärkungspräparate für die Weinreben herzustellen. Ob das dem Wein wirklich hilft? Schaden tut es ihm jedenfalls nicht. Sven Leiner ist als Jungwinzer ziemlich erfolgreich. Gerade hat er sein Weingut um ein neues Betriebsgebäude erweitert. Moderne Architektur, viel nackter Beton, rohes Holz. Wer im Jahr 2014 biologisch Wein anbaut, geht damit längst kein betriebswirtschaftliches Risiko mehr ein. Ganz anders als die Pioniere des Öko-Weinbaus vor über 50 Jahren. Wer sich auf die Spuren dieser Pioniere macht, der landet automatisch in Mettenheim, einem kleinen Dorf in Rheinhessen. Hier bewirtschaftete einst Otto Heinrich Sander seine Weinberge. Und er hatte ein Problem.
Es wurde regelmäßig gezackert, wie wir hier in Rheinhessen sagen. Es wurde praktisch gepflügt mit einem Grubber und die Erde immer offen gehalten. Aber man hat in den Lössböden, in den sandigen Lössböden, die wir hier haben, auch eine sehr angreifbare Oberfläche. Wenn so Starkregen kommen, heftige Platschregen kommen, ist das an den Hängen ruckzuck abgeschwemmt. Und es gibt Riesenfurchen, die feine, humusreiche, fruchtbare Erde landet unten im Rheintal. Und eine verdichtete, feste, nicht mehr atmende Erdoberfläche bleibt zurück. Man musste die Erde wieder hochschleifen und musste gleich wieder grubbern, damit es wieder einigermaßen bewirtschaftbar war. Und die Katze biss sich da in den Schwanz. Es war da keine Besserung in Sicht.
Und weil Stefan Sanders Großvater es satt hatte, fruchtbare Erde immer wieder die rheinhessischen Hügel hinaufzuschaffen, hatte er eine Idee. Die nackte Erde sollte künftig von einer dichten Wurzelschicht festgehalten werden. Otto Heinrich Sander begrünte seine Weinberge und stoppte so nicht nur die Erosion, sondern schuf gleichzeitig ein Blumenmeer. Das zog Nützlinge an, der Boden verbesserte sich. Und weil der Winzer zusätzlich auch auf synthetische Dünger und chemischen Pflanzenschutz verzichtete, entstanden so die ersten Bio-Weinberge. Noch heute wirbt Stefan Sander auf der Visitenkarte seines Betriebs mit dem Zusatz: ältestes Bio-Weingut Deutschlands. Über 50 Jahre danach weiß man, dass diese Anbaumethoden den Weinbau vorangebracht haben. Stefan Sander zeigt auf den Boden zwischen seinen Weißburgunderreben.
Es blüht immer was in Lila, in Weiß, in Gelb. Also wenn Sie sich richtig umgucken, ist es eine Artenvielfalt und nicht nur eine reine Wiese aus Gras. die dafür da ist, den Traktor zu tragen, sondern unser Ansinnen ist es, über die Begrünung Nützlinge in den Weinberg zu bringen, einen Bewurzelungshorizont zu bekommen, der durch unterschiedliche Pflanzen, wie hier zum Beispiel die Schafgarbe, die sehr tief wurzelt, den Klee, der sehr intensiv wurzelt und Knöllchenbakterien hat, die dem Boden wiederum zugutekommen und Stickstoff einsammeln, über Wicken, über Phacelia. Also ein ganz breites Angebot an Begrünungsarten, um möglichst naturnah zu gestalten.
Genauso wichtig wie der Blick auf den Boden ist für Stefan Sander und seine Bio-Winzer-Kollegen aber auch der Blick in die Rebe.
Was wichtig ist für den ökologischen Anbau und ganz klar im Vordergrund steht, ist, dass die Laubarbeit, also die Erziehung, wir erziehen ja nicht nur die Kinder, sondern wir probieren auch die Reben zu erziehen, dass das in einem sehr akkuraten, sehr korrekten Zustand ist, weil für uns ist die Belüftung, die Besonnung der Trauben extrem wichtig, um so ein Mikroklima zu schaffen, was dem Pilz nicht dienlich ist, sondern der Rebe.
Denn weniger Pilzkrankheiten bedeuten auch weniger Pflanzenschutzmittel. Heute sind Bio-Winzer wie Stefan Sander nicht mehr alleine. Bei seinem Opa sah das noch ganz anders aus.
Die ersten Reaktionen kenne ich natürlich nur vom Hören sagen. Und da wurde das, was mein Großvater machte, gerade wenn es dann auch zu Missernten kam, belächelt. Man hat betrachtet, teilweise geschmunzelt, was da so passiert. Später kamen sehr viele Leute auf unseren Betrieb, die sich das angucken wollten.
Und es wurden immer mehr Winzerkollegen, die sich etwas abschauten. In den 70er und 80er Jahren wurde die Bio-Bewegung auch im Weinbau immer stärker. 1985 dann machten es die Winzer den Bauern nach. Diese hatten mit Naturland oder Bioland bereits ihre eigenen Bio-Anbauverbände. Die Winzer gründeten nun Ecowin, den Bundesverband Ökologischer Weinbau. Im selben Jahr gab es die ersten Richtlinien, die verbindlich vorschrieben, was ein Bio-Winzer zu tun und was er zu lassen hatte, um dem Wort Bio tatsächlich gerecht zu werden. Dazu zählte vor allem die Begrünung der Weinberge, der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel und auf Kunstdünger. Ein Problem allerdings blieb. Viele der Bio-Weine waren zwar gut gemeint, aber nicht gut gemacht, erinnert sich Lotte Pfeffermüller, ebenfalls Bio-Winzerin und heute die Vorsitzende von Ecowin.
Die Entwicklung so ein bisschen von dem früheren ökologischen Weinbau zu heute, auch der Akzeptanz, zeigt sich so ein bisschen in einem ganz netten Satz, den ein Kollege aus dem Nachbardorf so in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mal formuliert hat. Und er meinte, der ökologische Weinbau hat Sympathisanten und keine Kunden.
Auch Randolf Kauer erinnert sich an diese Zeit. Er ist nicht nur selbst Winzer, sondern auch erster und einziger Professor in Deutschland für biologischen Weinbau an der Hochschule Geisenheim im Rheingau, einer der traditionsreichsten Ausbildungsstätten für den Winzernachwuchs.
Also in den 80er Jahren, da waren natürlich auch nicht immer so tolle Jahrgänge, aber das war schon ziemlich rustikal, was da zum Teil auf dem Markt war.
Mittlerweile hat sich das jedoch gründlich geändert. Das zeigt sich bei einem Besuch in Mainz.
Ernst Büscher, Deutsches Weininstitut, guten Tag.
Bartoschek vom Hessischen Rundfunk, wir sind verabredet. Ernst Büscher ist der Sprecher des Deutschen Weininstituts, der zentralen Marketingorganisation der deutschen Weinwirtschaft. Hier beobachtet man sehr genau, was sich im gesamten deutschen Weinbau tut. Und dass die Bio-Winzer gegenüber ihren konventionellen Kollegen aufgeholt haben, bleibt da natürlich nicht unbemerkt.
Der ökologische Weinbau hat sich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt. Die letzten Zahlen von 2012 zeigen, dass rund 7,5% der deutschen Rebfläche mittlerweile ökologisch bewirtschaftet werden. Das ist ein Plus von 100% im Vergleich zu 5 Jahren zuvor. Und wenn man das 10 Jahre zurücksieht, ist es nur eine Verdreifachung der Rebfläche.
Doch nicht nur bei der Masse hat der Biowein zugelegt, sondern vor allem bei der Klasse. Ernst Büscher verweist auf den Verband der Prädikatsweingüter, sozusagen den Zusammenschluss der deutschen Winzerelite.
Da ist ja rund 1/4 der Betriebe schon, die ökologisch arbeitet. Aber auch außerhalb des Verbandes gibt es viele Top-Betriebe.
Auch Randolf Kauer hat einen deutlichen Qualitätssprung der Bioweine festgestellt. Ein Grund: immer mehr konventionelle Winzer, gerade aus dem Spitzensegment, steigen um auf Ökoanbau.
Wenn die Qualitätsführer in der Branche auf Bio setzen, werden die natürlich nichts riskieren, was ihre Qualität schmälert, sondern sie wollen ja mehr Qualität, mehr in die Flasche bringen, mehr Qualität für den Verbraucher. Und von daher hat sich das gesamte Level der Bio-Weinproduktion in diesem Bereich immens entwickelt, sodass sie da wirklich nach den Ausfällen suchen müssen. Im Gegenteil, die finden da einen großen Anteil an Top-Betriebe mit natürlich super Weinqualität, die vorher auch schon in gewissem Sinne da war, aber jetzt nochmal eins versucht wird draufzusetzen.
Eine wichtige Ursache dieser Erfolgsgeschichte: der gesamte Weinbau hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Statt auf große Mengen setzen viele Winzer hierzulande stärker auf Qualität. Und sie möchten mit ihren Weinen Geschichten erzählen, wollen die Charakteristik des Bodens in die Flasche holen, wollen es schmeckbar machen, ob die Trauben auf Schiefer, auf Kalk oder auf Lössboden gewachsen sind. Das Terroir, wie Kenner dazu sagen, wird bei der Vermarktung der Weine immer wichtiger. Lotte Pfeffer-Müller von Ecowin erklärt den Unterschied. Herkömmlicher Dünger oder Bodenqualität? Damit für den Weintrinker dieser Unterschied zum Tragen kommt, muss die Rebe zunächst erzogen werden.
Wenn wir in unserem Weinberg draußen die Reben mit mineralischem Stickstoff, mit mineralischem wasserlöslichen Dünger versorgen, dann sind diese Nährstoffe in der Bodenlösung und die Rebe kommt ganz leicht hinan. Sie kann dahin wachsen, aus der Bodenlösung Nährstoffe aufnehmen und damit ihre Trauben versorgen. Wenn wir über den Umweg sozusagen des Bodens gehen, wenn wir sagen, wir bauen Humus auf und im Boden ist ein ganz aktives Bodenleben, was diese organische Substanz umsetzt in Nährstoffe und dafür sozusagen eine hohe Biodiversität auch im Boden ist, dann muss die Rebwurzel sich viel mehr mit dem Boden auseinandersetzen. Sie muss viel mehr Feinwurzeln bilden und damit kommt sie auch viel mehr in den Kontakt des Bodens.
Was dann dazu führt, dass die Charakteristik des Bodens schmeckbar wird.
Das ist ein bisschen das, was wir an Mineralität, an den unterschiedlichen Mineralitäten eigentlich nachher in den Weinen haben und was wir letztendlich mit diesem Begriff des Terroir wie im Wein schmecken. Und ich glaube, auch diese Entwicklung ist in den letzten 20 Jahren einfach mehr geworden und deutlicher geworden. Die Abhängigkeit eines besonderen Weines von dem Standort, von dem Boden, wo er gewachsen ist. Und dort so natürlich wie möglich.
Das heißt, wer ökologisch wirtschaftet, bekommt das Terroir quasi inklusive. Umgekehrt heißt es, für konventionelle Winzer, die Wert auf mehr Terroir legen, ist ein guter Weg dorthin der Verzicht auf Mineraldünger und die Förderung eines aktiven Bodenlebens. Und das hat dazu geführt, dass viele konventionelle Betriebe in den vergangenen Jahren mehr oder weniger schleichend umgestellt haben auf Bio. Nicht ausschließlich aus rein ökologischen Gründen also, sondern weil sie gemerkt haben, dass diese Anbaumethoden ein Weg sein können, die Qualität zu steigern. Das bestätigt Professor Randolf Kauer von der Hochschule Geisenheim.
Daraus gibt es auch den größten Entwicklungsschub, dass die Betriebe, die im, ich nenne es mal, Premium-Segment unterwegs sind, dieses Thema Terroir natürlich immer im Blick haben und auch die Individualität, die Authentizität der Weine. Und dazu kommt man automatisch wieder auf den Boden zurück zu besinnen. Wie ernähre ich die Rebe? Ernähre ich sie über synthetische, leichtlösliche, mineralische Nährstoffe oder ernähre sie indirekt über organische Substanz, über Bodenleben, Bodenfruchtbarkeit. Ja, und dann kommen wir schnell zu dem Terroir. Und dann ist auch der Herbizidverzicht irgendwo sehr nahe. Und dann kommt die Biodiversität ins Spiel, die Durchwurzelung des Bodens, die Vergrößerung der Bodenfruchtbarkeit des durchwurzelten Horizonts, wo die Rebe sich dann raus ernährt aus den natürlichen Quellen. Ja, und dann sind wir sehr schnell bei Bio.
Das Bemühen um Qualität hat also mit dazu geführt, dass zunehmend auf biologische Bewirtschaftung umgestellt wird. Und damit haben die Winzer, die das vorangetrieben haben, erreicht, dass Bioweine längst aus der Ökonische herausgewachsen sind. Ebenso wie die Winzer wollen auch die meisten Konsumenten vor allem eines im Glas haben: Qualität und Genuss. Besuch auf einem Weinfest in Mainz. Es ist ein warmer Spätsommerabend, auf der Bühne spielt Musik, vor den Essensständen lange Schlangen und überall auf der Wiese verteilt kleine Krüppchen von Weintrinkern. Ob der Wein im Glas nun Bio ist oder nicht, das ist den meisten hier egal, Hauptsache ist, er muss schmecken.
Also ich esse viel Bio-Sachen, aber beim Wein, da muss der Geschmack stimmen.
Da gibt es guten Wein und schlechteren Wein. Also die Tatsache, dass ein Bio-Wein ist, sagt noch lange nicht aus, dass es ein guter Wein ist. Sondern er ist halt biologisch produziert, kann aber auch ziemlich schlecht sein. Und umgekehrt.
Der Wein muss den Konsumenten schmecken. Das ist das Allerwichtigste, sagen auch Experten und Marktforscher. Und wenn er dann auch noch Bio ist, dann wird das als Zusatznutzen gesehen. Allerdings ist dieser Zusatznutzen für Konsumenten gar nicht immer so einfach auszumachen.
Ich schaue mir immer das Etikett an, aber jetzt bewusst ist es mir noch nie aufgefallen, dass draufsteht Bio-Wein.
Das ist nicht immer perfekt ausgezeichnet.
Und das könnte sogar durchaus gewollt sein, denn viele Winzer verzichten ganz bewusst auf eine Kennzeichnung ihrer Weine als Bio, um zu zeigen, ihnen ist es wichtig, wie der Wein schmeckt und nicht, wie er erzeugt wurde. Immer mehr Winzer produzieren also Bio-Wein. Die einen, weil ihnen ökologischer Anbau wichtig ist und weil sie daran glauben, dass in Hörnern vergrabener Kuhmist dem Wein gut tut. Viele andere einfach nur deswegen, weil sie merken, dass die Qualität steigt. Sie alle zusammen sorgen dafür, dass der Marktanteil von Bio-Weinen immer größer wird. Und dieser Trend wird anhalten, glauben Macher und Beobachter Stefan Sander und Lotte Pfeffer-Müller.
Ich denke, dass es bei den handwerklich arbeitenden Weingütern, die ihren Wein selbst vermarkten, die selbst hinter dem Produkt stehen, über kurz oder lang vielleicht Bio der Standard ist.
Das wächst und wächst und wächst, weil es eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt. Also wenn man ehrlich ist und sich betrachtet, die Probleme, die wir haben, Probleme, die die Wasserwerke haben mit diesen, ich sag mal, Cocktails des konventionellen Pflanzenschutzes, dann bleibt uns über lange Sicht gar keine andere Lösung. Da bin ich zuversichtlich.
Kuhhörner vergraben, so wie es der Demeter-Winzer im Beitrag von Dominik Bartuschek tut, das gehört in der Tat zum Demeter-Landbau, wie das Amen in die Kirche. Demeter-Bauernhöfe und Organisationen gibt es mittlerweile weltweit. Die Anbaurichtlinien sind streng, sie gehen weiter als die bei anderen Ökoverbänden. Die Demeter-Produkte von Kosmetika über Vollkornbrot bis zum preisgekrönten Eis stehen für eine Erfolgsgeschichte und mit ihnen möchten Demeter-Bauern zum Umdenken in der Lebensmittelbranche beitragen. Vor 90 Jahren, im Jahr 1924, hielt der Vater der Anthroposophie, Rudolf Steiner, seine Vorträge über Landwirtschaft und legte damit den Grundstein für eine biologisch-dynamische Landwirtschaft.
Steiner war gegen künstlich hergestellten Mineraldünger. Stattdessen propagierte er die Herstellung von eigenem Dünger und zwar in Hörnern, in Kuhhörnern. Man nehme ein solches Horn, stopfe Quarz, Kiesel oder Feldspat hinein, vergrabe es über den Winter und dann sei es im Frühjahr, so Steiner, und ich zitiere ihn einmal, darin sei eine ungeheure Kraft an Astralischem und Ätherischem. Das ist genau die Verbindung von anthroposophischer Esoterik und alternativlandwirtschaftlicher Praxis. Diese Substanz müsse der Bauer dann homöopathisch verdünnen und in genau festgelegter Weise rühren und dann habe man, so Steiner nochmals wörtlich, geistigen Mist.
Sagt der Historiker Helmut Zander, der Leben und Werk Rudolf Steiners in einer Biografie verarbeitet hat. Geistiger Mist, das mag uns ins Schmunzeln bringen. Aber für den Esoteriker Steiner war das ernst. Landwirtschaft mehr als nur Plackerei für den materiellen Ertrag. Aus einem landwirtschaftlichen Vortrag von Rudolf Steiner.
Wir sehen in der blauen Blüte den Saturn und in dem grünen Blatt sehen wir die eigentliche Sonne. Aber wenn Pflanzen Nahrungsmittel werden, dann sind daran beteiligt Mars, Jupiter, Saturn auf dem Umwege des Kieseligen. Aus dem Umkreis von Mond, Venus, Merkur hingegen wird dasjenige aufgenommen, was die Pflanze zur Fortpflanzung fähig macht.
Alles in der Natur und somit auch in der Landwirtschaft ist nach Steiner Ausdruck geistiger und kosmischer Wechselwirkungen. Das ist selbst für erprobte Demeter-Bauern manchmal nicht ganz leicht zu erklären. Ökolandwirt Jakob Ganten arbeitet nach Demeter-Richtlinien.
Es ist auch für mich, erschließt sich nicht alles auf einmal und ganz sofort. Es ist natürlich relativ schwierig zu erklären, warum ein Schafgarbenpräparat im Kompost so besondere Auswirkungen dann, was nur in einer kleinen, sozusagen wie eine Prise Salz sozusagen angewendet wird und auf große Flächen, auf mehrere Hektar ausgebracht wird, davon ist stofflich natürlich fast nichts da. Davon ist so wenig da, dass es also nicht messbar ist. Und trotzdem hat es Auswirkungen und diese Auswirkungen sind natürlich nicht auf physischer Ebene da, sondern die sind auf kräftemäßiger Ebene da, die sind auf Informationsebene da sozusagen.
Die Vorträge von Rudolf Steiner gaben 1924 den Impuls für knapp 100 Landwirte, sich einer neuen Form des Landbaus zu verschreiben. Seitdem hat sich die Demeter-Bewegung beständig ausgebreitet. Ihr zufolge sind Bauern Imker, denn ohne Bienen gibt es keine Bestäubung und damit kein Fruchtwachstum. Demeter-Landwirte fühlen sich verantwortlich für das Land, das sie beackern. Sie pflegen die Landschaft, statt sie auszubeuten. Sie pflanzen Hecken, lassen kräuterreiche Wiesen stehen, sorgen für Vielfalt statt Einfalt. Ein ganzheitlicher Ansatz, jenseits von allem Astralischen. Demeter-Betriebe, benannt nach der griechischen Fruchtbarkeitsgöttin, sorgen nicht nur für gute Lebensmittel.
Sie schützen Flora und Fauna und wollen damit zum Erhalt der Welternährung beitragen. Demeter ist seit 1928 als Markenzeichen geschützt. Der Demeter-Landwirt Jakob Ganten.
Demeter ist aber nach wie vor, ich würde auch sagen anerkanntermaßen in der Biobewegung, der konsequenteste oder ein sehr konsequenter Weg und nach wie vor Impulsgeber für ganz viele Entwicklungen im Ökolandbau. Also viele Dinge, die nach und nach im ökologischen Landbau sozusagen an Boden gewinnen, kommen von der biologisch-dynamischen Bewegung.
Auch wenn Rudolf Steiner mit seinem geistigen Mist und den Kuhhörnern viele Landwirte befremdete, so ist die biologisch-dynamische Landwirtschaft für die Ökobewegung von großer Bedeutung. Naturschutz, artgerechte Tierhaltung, biologische Landwirtschaft. Steiners Forderungen sind bis heute aktuell. Auch wenn manche seiner Gedanken immer noch, immer wieder irritieren.
Am Pflanzenwachstum ist der ganze Himmel mit seinen Sternen beteiligt. Die Kraft des Jupiter, die kosmische Sonnenkraft unterstützt, bringt in den Blüten die weiße und gelbe Farbe hervor.
Nach den kosmischen Einsichten von Rudolf Steiner jetzt ein paar Zahlen. Österreich ist EU-Spitze bei den Öko-Ackerflächen mit 19%. Schweden steht mit 16% ebenfalls nicht schlecht da. Deutschland ist beim Bioanbau eher im Mittelfeld. 2013 waren es laut Statistischem Bundesamt rund 6% Biofläche, von ca. 23.000 Ökobetrieben beackert. Das ist immerhin eine Verdreifachung der Fläche seit Mitte der 90er Jahre. Mit ihrem Ökoaktionsplan will die hessische Umwelt- und Landwirtschaftsministerin seit diesem Sommer Bio stärker fördern und Umbauprozesse anstoßen. Judith Kösters fragt, wie Bio werden Hessens Bauern?
Wenn man der hessischen Umweltministerin Priska Hinz zuhört, dann klingt es fast nach einem Selbstläufer. Herr mit den Bio-Karotten, dem Biomehl und dem Biofleisch aus Hessen.
Es gibt ja viele Menschen, die darauf achten, dass sie aus der Region ihre Lebensmittel beziehen. Aber wenn man regional und öko zusammenbringt, dann wird es ein unschlagbares Team.
Andererseits, wenn Bio so gut geht, warum stellen dann nicht viel mehr Landwirte in Hessen auf den ökologischen Betrieb um? Ein Selbstläufer ist das Ganze dann nämlich doch nicht. Erstens wollen gerade die Supermarktketten für ihr Biosortiment standardisierte Produkte in großen Mengen und dann möglichst günstig. Da werden die hessischen Bauern schon mal leicht von ihren Biobauernkollegen aus dem Ausland unterboten. Zentraler Teil des Ökoaktionsplans der Umweltministerin sind deshalb höhere Fördersätze für Biobauern. 260 statt bisher 170 Euro soll es künftig pro Hektar Bioackerland an Zuschüssen geben. Für Hans-Jürgen Müller vom Ökobauernverband VÖL ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn andere Bundesländer längst weiter seien.
In der Förderung musste man Hessen eher im hinteren Drittel bisher ansiedeln und jetzt steht Hessen vielleicht irgendwo in der Mitte. Die Spitzenplätze nehmen eindeutig so Bundesländer ein, im Moment wie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern vor allem und Baden-Württemberg.
Rund 10% der Bauern in Hessen arbeiten bisher nach Ökokriterien. Die restlichen 90% will Priska Hinz aber auch nicht vor den Kopf stoßen. So kriegen die Biobauern mehr, die konventionellen aber keinen Cent weniger an Prämien gezahlt. Auch bei der sogenannten Investitionsförderung gibt es Kompromisse. Wer einen neuen, artgerechten Stall nach strengen Ökokriterien baut, kann 40% der Baukosten als Fördersumme beantragen. Wer ein bisschen öko und ein bisschen artgerecht baut, bekommt aber immerhin noch 20%. Das findet Ökobauer Müller falsch.
Das sind Ställe auch, die so in der Art, wie sie gebaut werden, nie auf ökologischen Landbau umgestellt werden können.
Wobei, es kommt drauf an. Schließlich ist Öko nicht gleich Öko. Verbände wie Demeter oder Bioland haben besonders strenge Kriterien. Das Biosiegel der EU ist wesentlich leichter zu bekommen. Und für die Umweltministerin ist klar, ein bisschen Bio ist besser als gar kein Bio. Auch konventionelle Landwirtschaft soll sich in Hessen weiterhin rechnen.
Nur wenn ich Landwirte überhaupt habe, können sie auch irgendwann auf Ökolandbau umstellen. Wenn ich jetzt schon keine konventionellen mehr habe, können sie auch nie Ökos werden.
Priska Hinz und ihr Ökoaktionsplan für Hessen, vorgestellt von Judith Kösters. Das war hr-info wissenswert, heute mit Heike Liesmann zum Thema der Umbau beim Anbau. Alle Beiträge stehen übrigens auch als Unterrichtsmaterial für hessische Schüler und Lehrer zur Verfügung. Mehr dazu bei wissen-hr-online.de. Und wie immer gibt es die Sendung dort auch als Podcast und natürlich auf hr-info-radio.de.